Ich habe heute schon Schrecken bekommen, als der Sepp angefangen hat, hier im 1. Mose zu lesen. Da habe ich gesagt, das ist mein Text. gut. Unser Text, oder ich sage es mal anders. Ich will euch mitnehmen auf eine Zeitreise. I take you to a time journey. Und zwar, wir sind jetzt in der Zeit angekommen, 1. Mose 11. Ungefähr, wisst ihr, wo das ist? 1. Mose 11. Sintflut ist noch nicht so lang her. Und die Arche, machst du mal, ich habe heute so ein bisschen wie Geschichtsunterricht. Machst du mal die erste Karte auf? Also die Arche ist da irgendwo gelandet, hier oben in der heutigen Türkei auf dem Berg Ararat. Ne? Und Ararat, genau. Und dann haben sich so Noahs Nachkommen verbreitet, die einen darüber, da gibt es so schöne Geschichten. Und ein Sohn, kennt die drei Söhne, Sem, Ham, Japhet. Der Sem ist mit seinen Nachkommen dann hier in dieses sogenannte Zweistromland. Ne? Wir sind hier Euphrat, Tigris, Zweistromland. Dort haben die gesiedelt. Und wenn ihr lest, es gibt eine wunderbare Ahnentafel. Wirklich, da kann man minutiös Jahr für Jahr zusammenrechnen. So die Nachkommen Noahs, Sems und dann hier die Söhne Sems, der Sohn Sems und dessen Sohn und dessen Sohn und dessen Sohn. Und so ganz am Ende dieser Tafel wird dann Abram geboren. Also Abram, der Stammvater Israels, so heißt er ja, so wird er oft genannt, hat er selber einen Vater, nämlich am Ende Terach hieß der. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich bin so selten im Alten Testament unterwegs, habe ich gemerkt. Und als Dave uns die Geschichte von Josef und Israel und so weiter erzählt hat, bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich habe gesagt, will ich wissen, es interessiert mich, was war eigentlich davor? Ja, weil wir befinden uns, sage ich mal so, circa 300 Jahre nach der Sintflut und knapp 300 Jahre vor Jakob. So. In den Dreh rum wird Abram geboren als, ich muss jetzt zählen, Urenkel Noahs. So ist die Generationenfolge. Können nachlesen, 1. Mose, also Genesis 11, 10 to 26. Und Abram, der hieß damals Abram. Abram ist ein Hebräisch, Afram, sagt man, glaube ich, so dazu, hat die Bedeutung, der Vater ist erhaben oder er ist erhaben in Bezug auf den Vater, auf seinen Vater. Da ist jetzt also Abram geboren. Noah lebte übrigens noch, der war da erst 900 Jahre alt. 50 Jahre gelebt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich getroffen haben. Abram hat zwei Brüder, Nahor und Haran. Und Harans Sohn hieß Lot. Sagt uns auch was. Lot kommt auch in dieser Geschichte vor. Also es ist jetzt wie Geschichtsunterricht live. Lot. Lot. Okay. Und die haben, also Abram mit den Seinen und seinem Vater und seinen Brüdern, haben hier gesiedelt. Ur heißt die Stadt hier. Ne? Also die Zeit, Turmbau von Babel ist auch schon durch, ne? Die Zerstreuung, alles schon vorbei. Abraham, weiß nicht, wie alt er genau war, hat dann auch hier geheiratet. Sarai übrigens, ganz interessant, wenn man da die Ahnengalerie sieht, war auch eine Tochter seines Vaters, nur mit einer anderen Frau, Halbschwester. Wird uns nachher wieder begegnen. Und Nahor hat Milka geheiratet. Milka, die heißt tatsächlich Milka. Milka. Ich habe so lachen müssen, ist so nett, gell? Also es gibt nichts Neues auf dieser Welt, es war alles schon mal da. Milka, Harans Tochter, also es ist damals schon so, dass die Verwandtschaftslinien waren noch nicht so eng, dass tatsächlich so Verwandtschaftsehen da waren, aber Harans Tochter, wenn man diese Linie fortsetzt, sie ist die quasi dann, werden wir später kurz einen Blick darauf haben, die Urgroßmutter von Esau und Jakob. Sehr interessant. Gell? Boah, da hat es mich das erste Mal gepackt. Das Alte Testament ist ja wirklich spannend. Es ist nicht nur einfach so ein Geschichtsbuch, sondern da zeigt uns Gott, was er mit dieser Welt vorhat, was er da für Pläne hat. Und um das geht es mir eigentlich auch. Also hier siedeln sie all. Es wird jetzt übrigens auch hier schon erstmalig erwähnt von Sarais Makel, nämlich ihre Unfruchtbarkeit. Ist damals schon bekannt. Kann man nachlesen in 1. Mose 11, Vers 30. Nun gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Haran, also Abrahams Bruder, stirbt relativ früh. Und dann geht's los, nämlich das, was uns heute so wie ein roter Faden, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, dann schauen wir uns die zweite Karte an, wie ein roter Faden im wahrsten Sinne des Wortes begleiten wird. Nämlich Terach, also Vater von Abraham und Nahor und Haran, nimmt Abraham und seinen Enkelsohn Lot, und geht los. Ja? Also sie starten hier, Ur, und marschieren hier mit ihren Familien los, denn sie haben ein Ziel. Gott hat ihnen ein Ziel aufgegeben, das Land Kanaan. Das Land Kanaan ist eine ganz, ganz wichtige Lokalisation in der Weltgeschichte, muss man fast sagen. Also Terach mit seinem Sohn Abraham und seinem Enkel Lot mit den jeweiligen Frauen beginnen also sich auf den Weg zu machen. Und das ist nicht so wie heute, man packt ein bisschen was durch den Kofferraum und fährt los, sondern die waren ja, das waren Nomaden, die hatten Vieh, das war ein großer Tross, die hatten Familie, Mägde, Knechte, Hirten, was weiß ich alles. Es war nicht so einfach und alles ging halt zu Fuß. Und das sind dann hier schon ein paar Kilometer. Ne? Also ich weiß jetzt vom Maßstab her, würde ich mal sagen, das sind so 1500 Kilometer oder sowas über den Traumen. Das zu Fuß, gut, Wüste ist es nicht so. Das ist ja hier Zweistromland, Mesopotamien. Da war es schon fruchtbar damals, aber es ist eine weite Strecke, wenn man zu Fuß gehen muss. Und sie kommen dann an, hier oben, die Stadt ist eingezeichnet, Haran. Ja, also Haran ist Grenzgebiet heute, würde man sagen, Syrien-Türkei. Aleppo kennen wir, es gibt es heute noch, leider tragisch. Da ist die syrisch-türkische Grenze. Dort siedeln sie sich erstmal an. Das ist sozusagen die erste Zwischenstation, von der berichtet wird. Da wohnen sie, da richten sie sich ein, eine größere Stadt, da ist alles bequem. Man situiert sich, man kommt zu Wohlstand. Es wäre doch jetzt eigentlich ganz toll. Und so schlecht ist es da am Oberlauf des Euphrat wahrscheinlich auch nicht. So ein Quellgebiet, da ist es schon auch ein bisschen saftig. Und ja. Und da spricht, das erste Mal wird davon berichtet, dass Gott zu Abram direkt spricht. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 1. Genesis 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Passiert hier oben. Zum ersten Mal kriegt Abraham einen klaren Auftrag. Geh los, lass den Wohlstand hinter dir, das kuschelige Elternhaus, alles, was jetzt so an schönen, situierten, bequemen geschaffen hast, lass es hinter dir. Geh los in ein Land, das ich dir zeigen will. das ich dir zeigen will. Also er hat es ihm noch gar nicht gezeigt. Und dann sagt er auch noch, ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham hat schon gewusst, dass das mit seiner Frau irgendwie nicht funktioniert. Da war er auch schon, also heute würden wir sagen, deutlich im Rentenalter. Also da erfährt Abraham das erste Mal, ein Land, das ich noch nicht kenne, das mir Gott zeigen wird, und Nachkommen, wie? Meine Frau ist unfruchtbar und ich bin auch schon ein bisschen älteren Semesters. Wie soll das funktionieren? Aber Abraham macht sich auf, marschiert los. Das ist so die Route, wie sie es die Historiker vermuten, dass sie gegangen sind. Und geht in das Land Kanaan. Also hier, da wird es dann schon ein bisschen wüstig und gebirgig, dann unterhalb von Damaskus. Und hier, das ist das Land Kanaan. Ne? Heute wird es mal so ein Palästina. Wie auch immer, damals waren dort verschiedene Völker, unter anderem auch die Philister, haben dort gesiedelt, aber im Prinzip waren da viele verschiedene Nomadenvölker. Das ist Land Kanaan. Dort angekommen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das gedauert hat, siedelt er, heute würde man sagen, in der Westbank, so zwischen Sichem, Bethel. Das ist so die Passhöhe zwischen Mittelmeer und Jordantal. Da haben sie gesiedelt, so. Strategisch günstiger Punkt, würde man heute sagen. Hochwassersicher, okay, das war jetzt sicherlich das geringste Problem dort, weil da ist ja gleich die Wüste Negev daneben. Also, was macht Abraham als erstes? Baut einen Altar. Das macht er immer wieder. Eine wichtige Station, hat Abraham einen Altar gebaut, Gott angebetet. Und dort oben an dieser strategisch wichtigen Stelle, also man konnte in den Westen runterschauen, dieses Land Palästina, Israel, ja, also heute würden wir, aus heutiger Sicht würden wir Israel dazu sagen, ne, er wusste es damals noch nicht, dass es so hieß, das gelobte Land, Land Kanaan. Und auf der anderen Seite Jordantal, fruchtbar, saftig, schön, grün, alles bis runter. Damals war unterhalb des Toten Meeres, es war alles fruchtbar. Sodom und Gomorra lagen da und damals war ja das noch nicht so weit. Da war alles fruchtbar. Das lässt den Gott erstmal Zwischenstation machen und zeigt ihm, ja, dass dieses gesamte Land will ich deinen Nachkommen schenken. Sagt Abraham, hey Gott, meine Nachkommen, wo, wie, was? Nee, sagt er erstmal nicht, aber ich glaube, er denkt sich's. Meine Nachkommen, das ganze Land mit einer unfruchtbaren Frau im fortgeschrittenen Alter. Ja. Nach einiger Zeit gehen sie weiter und kommen heute in den heutigen Gazastreifen, wird man sagen. Südland. Ja, also Südland, man weiß schon, es muss hier so dieser Bereich sein. Das ist so eine Region zwischen Sinai, Toten Meer und hier Mittelmeer, Gazastreifen. Da haben sie dann sich niedergelassen, besiedelt, ihren Wohlstand vermehrt, die Herden vermehrt und so weiter. Was man halt so macht als Nomaden, Vieh war halt ihr Kapital. Da ist einige Zeit und dann bricht dort eine Hungersnot aus. Gab es wohl öfters in der Region. Und was macht man? Man geht halt dorthin, wo es Essen gibt. Und wir sehen dann weiter, na, hier, also aus diesem Bereich, das ist so Nildelta, sehr fruchtbar, war damals wohl schon die Adresse, wenn es Hungersnot gab im Land in Ägypten, die haben noch was zu essen gehabt. Also macht er sich auf und zieht dorthin, nach Ägypten. Schon allein aus dieser Geschichte, ne, also sagen wir mal, hier fängt so Abrahams eigene Geschichte an. Hier ist er noch mit seinem Vater unterwegs, und hier fängt seine Geschichte an. Gott sagt, geh, und er geht. Und er macht sich auf, und er geht los. Er verlässt das Gewohnte, das Geschützte, das, ja, was ich mir so gebaut habe, die Bequemlichkeit. Er glaubt Gott, setzt seine Zuversicht auf ihn. Und er zieht einfach weiter. wie wir, wie der Herr zu ihm gesagt hat. 2. Mose 12, Vers 4 steht es, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und so macht es. Also er glaubt nicht nur theoretisch, oh ja, ich glaube schon, und bleibt sitzen, sondern er geht. Der Glaube setzt ihn in Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes, über tausende von Kilometern. Ja, geht weiter nach Ägypten, weil es dort was zu essen gibt. Und was macht er in Ägypten? Wir wissen es alle. Es wird ihm immer unterstellt, er würde lügen, aber das stimmt ja nicht so. Er lügt nur zur Hälfte. Denn Sarah, obwohl sie nicht mehr so ganz jung ist, muss eine wunderschöne Frau gewesen sein. So ist es beschrieben. Und er hat einfach Angst, man kommt in ein fremdes Land. Die sind bekannt dafür, dass sie sich alle, die Pharaonen, alle schönen Frauen einkassieren. Und wenn es sein muss, wenn da jemand anders im Weg steht, dann wird er aus dem Weg geräumt. Also er hat einfach schlicht und ergreifend ein bisschen die Hosen voll und flunkert dem Pharao vor, das ist meine Schwester. Ganz Unrecht hat er ja nicht. Am Anfang haben wir gehört, sie ist quasi so eine Halbschwester. Und interessant ist, etwas später verraten sie sich nämlich. Die haben das vorher so ausgemacht. Als sie losgegangen sind, haben die beiden das so ausgemacht. Du, wenn wir irgendwo hinkommen und es wird eng, sagst du, du bist meine Schwester, und ich sage ja, es ist meine Schwester nur. Haben die ausgemacht. Also wer es nachlesen will, im 1. Mose 20, 13, da geben sie es zu, beide. Du, wir haben es doch so ausgemacht. Also Abraham wird ja oft so glorifiziert als der, boah, der Fels, der Glaubensfels. Nee, der war auch ein Schlitzohr und war auch manchmal ganz schön hin und her geworfen und hat manchmal ganz schön daneben gelangt. Okay, wir würden jetzt erfahren, als es auffliegt, weil der Pharao merkt, da ist was faul, denn Gott hält seine Hand drüber. Und warum hält er seine Hand drüber? Eine Verheißung gegeben. Die lässt sich dann vom Pharao nicht kaputt machen. Also hier sagt der Pharao, wieso hast du mich angelogen? Das ist doch deine Frau. Und über mich kommen alle möglichen Plagen und mir geht's schlecht. Was sollte das? Und dann sagt Abraham, ich habe Angst gehabt und so weiter, du könntest. Okay, normalerweise wäre die Strafe Kopf ab, Rübe ab, fertig und das Ganze ist erledigt. Nein, Gott hält seine Hand drauf, bewegt das Herz des Pharao, sagt, okay, hier, du kriegst noch einen Geleitschutz, aber bitte verlass mein Land, da hast deine Frau zurück. Geh. Mit allem seinem Habe, er verliert nichts, er wird noch hinausgeleitet. Ja, geht's wieder zurück. Sind wir hier wieder. Übrigens, wer glaubt, dass Abraham aus Schaden klug wird, der braucht es ein bisschen später lesen. Ne? Abimelech, da passiert ihm genau dasselbe. Mal genau dieselbe Tour. Ja? Könnt ihr nachlesen in Kapitel 20, Verse 1 bis 8. Da passiert das bei diesem Philisterkönig, sagt man, oder beim König von Gerar, das ist also hier ungefähr, da haben sie gesiedelt dann, da passiert genau dasselbe, da machen sie genau dasselbe. Sie meine Schwester und plötzlich ist im ganzen Königshaus bei seinen ganzen Angehörigen und Angestellten große Katastrophe. Da wird er übrigens nicht nur mit Geleit hinausgewiesen, sondern da wird er noch beschenkt, weil er den Abimelech segnet, nachdem das Ganze aufgeflogen ist. Irrsinn, oder? Boah. Nun, gehen wir wieder zurück in die Geschichte. Sie ziehen also von dort mit Geleitschutz wieder zurück Richtung Kanaan. Und dort beginnt etwas, also nach wie vor ist Abraham mit seinem Neffen unterwegs, mit Lot, so quasi als gemeinsame große Sippe, aber doch irgendwie, jeder weiß, das sind meine Hirten, das sind deine Hirten, das sind meine Rinder, das sind deine Schafe, deine Kamele, meine Ziegen. Und dann fangen die Hirten an zu streiten und es wird ein bisschen unbequem und Abraham sagt, okay, wir sind zu groß, um weiterhin gemeinsam zu ziehen. machte, wir wissen es alle, sie teilen auf. Ne? Jetzt sind wir hier in diesem Land, das kann man so wunderbar längs teilen, ne? Also hier hat man praktisch diesen Gebirgszug, ne? Links ist Palästina, Wüste Negev, was auch immer, also der Teil zwischen Gebirge und Mittelmeer und rechts ist das fruchtbare Jordantal. Und Abraham könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, Lot, ich habe Gottes Verheißung, viele Nachkommen brauchen viel Land, viel Essen, ich brauche die rechte Seite, die fruchtbare, weil ich muss mich ja irgendwie absichern, viele Nachkommen müssen sich ja ernähren können. Also ich nehme als Lebensversicherung den fruchtbaren Teil und du mit deinen paar Leuten kannst nach links, also nach Westen da. Nein, der Herr sagt, Lot, such du aus. Du hast die Wahl und ich nehme den anderen Teil. Gehst du nach rechts, gehe ich nach links. Gehst du nach links, gehe ich nach rechts. Und Lot wird ja auch oft so quasi als Gegenbeispiel zu Abrahams Glauben dargestellt. Lot sagt genau das. Ha, ich nehme natürlich den besseren Teil, die fetteren Wiesen. Dort, wo es fruchtbarer ist, die Region, wo es wirklich toll ist. Und geht ins Jordantal, in das fruchtbare Tal, das bis runter unterhalb des Toten Meeres fruchtbar ist, damals noch sehr wasserreich und fruchtbar ist, so steht es in der Bibel. Und Abraham, ich muss mich disziplinieren, weil der Abraham erst später so heißt, nimmt den anderen Teil. Ziemlich viel Wüste, ein paar Städten, wo es fruchtbar ist und siedelt dort. Ich denke, da hat er schon angefangen zu glauben, ja, wenn Gott es sagt, wird es schon irgendwie machen. Denn er hat ja gemerkt, so aus eigener Kraft ist es vielleicht nicht immer möglich. Und genau an der Stelle, an der Abraham den eigentlich nachteiligen Part nimmt, weil sein Neffe den anderen gewählt hat, wiederholt Gott seine Verheißung. Nachlesen können wir es in 1. Mose 13, die Verse 14 bis 17. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf der Erde. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchziehe das Land in die Länge und in die Breite, denn ich will es dir geben. Boah, Hammer, oder? Gerade zieht er quasi das Schlechtere los und gleich darauf sagt ihm Gott hier, vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Alles deins. Nein, deiner Nachkommen. Aber man sagt, Herr, ich wollte noch mal sagen, Nachkommen, ich habe keine. Aber Abraham zieht erstmal weiter nach Hebron, das würde man heute hier ungefähr ansiedeln, so zwischen See Genezareth und Totenmeer da, und baut wieder einen Altar und betet an, so wie es sich gehört, wie es gelernt hat und wie es auf dem Herzen hat. Was passiert? Lot kommt in die Bredouille. Er hat zwar das augenscheinlich Bessere gewählt, nämlich das fette, saftige Land hier, hat sich dann hier unten, da sieht man jetzt auch noch ein bisschen so grün, niedergelassen, wo die fetten, dicken Wiesen und Weiden sind und wo wohlhabende Städte sind mit dem Namen Sodom und Gomorra. Und da gerät er in die Zwickmühle, beziehungsweise in die Bredouille. Da wird es ein bisschen kriegerisch in der Region und Lot gerät dort in Gefangenschaft. Kapitel 14, können wir das nachlesen, wie das passiert. Abraham erfährt davon, was macht er? Hast du davon? Jetzt kriege ich dein Land ab. Nein, macht er nicht. Dann geht hin und befreit seinen Neffen. Ist erstaunlich, wenn da steht mit ein paar hundert Mann, ne? Also das ist gigantisch, wenn man das nachliest, wie Abraham das gemacht hat, so genau ist es ja nicht beschrieben, aber er hat die alle verjagt, die Fürsten besiegt und befreit seinen Neffen mit allem seinem Habe und auch noch irgendwie den König von Sodom, dem gibt er dann auch noch alles zurück, weil er sagt, nicht immer einen Schnürsenkel will ich von dir behalten. Und interessant. Und dann sagt Gott schon wieder, hast gut gemacht, ich will dich segnen. Ich will dir einen sehr großen Lohn geben. Also, und ich will deinen Nachkommen alles geben. Dann sagt er, hey, ich habe keinen Erben. Ist niemand da. Es wird vielleicht irgendjemand, irgendein Sklave oder irgend sowas wird das alles mal haben. Ich habe keine Nachkommen, ich habe keine Erben. Gott, irgendwie hast du das noch nicht geschnallt. Und er sagt, Gott, schau mal die Sterne am Himmel. Kannst du die zählen? So viel Nachkommen wirst du kriegen, wie die Sterne am Himmel sind. Unzählbar. Verse 2 bis 3. Nachlesen. Also Gott und Abraham kommen so richtig in Dialog. Ja? Abraham sagt, hey, wie soll das funktionieren? Nachkommen, es ist keine Erbfolge möglich, es ist nichts da. Was soll das? Und du erzählst mir jetzt hier sowas. Und Gott, und jetzt ist eine ganz interessante Sache, Gott prophezeit ihm was. Deine Nachkommen, unendlich wie die Sterne, aber sie werden einiges durchmachen. Sie werden ein Ziel bekommen, sie werden dort ankommen, ihnen wird das Land gehören, für immer. Aber vorher wird es ihnen nicht so gut gehen. Da wird ganz klar, sagt Gott, sie werden erstmal in Sklaverei kommen. Da in der Prophezeiung schon drinnen. Sie werden aber aus dieser Sklaverei herausgeführt werden, mit wohlhabend. Sie werden aber 4 Generationen durch die Wüste laufen, bevor sie da ankommen. In diesen paar Versen steckt diese ganze Geschichte dieses Volkes Israel schon drinnen. Boah. Und das ohne einen sichtbaren Nachkommen, dass da irgendwas weiterginge. Er ist ja auch nicht jünger geworden zwischenzeitlich, da sind ja Jahre vergangen. Aber Gott sagt, nee, und jetzt mache ich mit dir einen Bund. Und zwar, man kann es nachlesen, in den Versen, im Vers 17, mit diesen geschlachteten Tieren, die so zur Hälfte da liegen, wo dann nachts das Feuer kommt und Gott zeigt wieder mal die Grenzen dieses Gebietes, vom Norden bis zum Süden, vom Westen bis zum Osten, wird deinen Nachkommen gehören. Und jetzt kommt Sarais Auftritt. Sie sagt, hey, ich habe das gehört, Gott hat da was Tolles prophezeit, aber irgendwie hat er jetzt gerade einen Fehler im System. Da müssen wir jetzt Abhilfe schaffen. Ich habe da eine super Idee. Wir können da so ein bisschen einen Trick anwenden. Ja? Du nimmst dir jetzt einfach eine Nebenfrau, Hagar, meine Magd, das ist eine ägyptische Magd gewesen, die ist noch jung, fruchtbar, und machst mit ihr Nachkommen. Und dann adoptieren wir die und das kriegen wir dann schon hin. Also wir reparieren jetzt praktisch Gottes Plan. Kommt euch das bekannt vor? Also mir schon. Ich kenne jemanden, der macht sowas öfters. Ich sehe ihn jeden Morgen im Spiegel und putze ihm trotzdem die Zähne. Also, wir wissen alle, Abraham, der Starke, der Führer, sagt, no, wenn du das sagst, dann mache ich es halt. Ja, macht's. Wir wissen, was rauskam. Ismael, Hagars Sohn. Aber er ist ja auch Abrahams Sohn. Und auf Abraham liegt die Verheißung. Und was passiert? Er nimmt die Verheißung zum Teil mit. Nämlich zahlreich zu werden. Viele Völker. Und Ismael, also die Geschichtsforschung, die biblische Geschichtsforschung, sagt, das ist der Stammvater der arabischen Völker. Und schau dir mal an, wie viele arabische Völker es gibt. Und das sehen wir heute noch, was da Sarai ihnen und uns eingebrockt hat. Also Gottes Plan reparieren wollte. Man muss dazu sagen, Abraham, 86 Jahre alt, Sarai, 10 Jahre jünger, waren keine ganz jungen Springer mehr. So, apropos Springer, jetzt machen wir einen Zeitsprung. Gehen wir nach 1. Mose 17 und inzwischen sind die beiden, Abraham 99 und Sarai eben 89 Jahre alt, und dort erneuert Gott seinen Bund. Er sagt, du wirst Vater vieler Völker sein. Und das ist jetzt die neue Bedeutung. Abraham. Und einfach noch ein Buchstabe dazu, heißt Vater vieler Völker. Also er bekommt einen neuen Namen. So manifestiert, so zementiert Gott die Verheißung in ihm, an seinem Namen fest. Nachlesen in Genesis 17, Vers 5. Abraham, Vater der Menge an Völkern. Und Sarai wird zu Sarah. Sarai hieß vorher die Vornehme, die aus vornehmen Hause, so wird der Name übersetzt. Sie heißt jetzt Sarah, je nach Übersetzung und Auslegung, mit H hinten oder ohne H, ist aber egal. Sie wird zur Fürstin. Das ist so das, sozusagen die Erzmutter Israels. Vers 15. Und Gott macht jetzt noch etwas. Er verewigt diesen Bund. Und jetzt wird das erste Mal die Beschneidung eingeführt. Er sagt, alles Männliche soll beschnitten werden. Das beginnt da. Was macht Abraham? Abraham heißt er jetzt. Es steht da, er findet es lächerlich. Er lacht drüber. Gott, okay, ja, ist ja schön und gut, aber das mit den Nachkommen, also. Er diskutiert und sagt, Mensch, ich habe doch da, schau mal, ich habe jetzt schon was repariert, wir haben da schon was gemacht, dein Plan wird jetzt vollständig, ich habe jetzt den Ismael, der wird jetzt in das Erbe eintreten, ist ja mein Sohn. Gott sagt, nee, habe ich nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, du wirst mit Sarah einen Sohn haben. Da hast du mich falsch verstanden. Nicht mit Hagar. Mit Sarah wirst du einen Sohn haben und der soll Isaak heißen. Und auf den ruht die gesamte Verheißung. Das wird der Stammvater dieser unzähligen Nachkommen sein. Punkt, Ende. Gott beendet die Diskussion. Abraham hat wohl ein Stückchen seiner Lektion gelernt, ist gehorsam, führt die Beschneidung durch, also wirklich komplett bei allen Männlichen, bei sich mit 99, bei Ismael auch, ist ja sein Sohn. Also nachlesen, Verse 23 bis 27. So. Abraham hat jetzt bis dahin ein bisschen was gelernt, gehorsam geworden. Jetzt sitzt er dann im Terebintenhain, heißt es, das ist da so um Hebron rum. Terebinten, wisst ihr, was das sind? Das sind so, gehört zu der Gattung der Pistazienbäume. Und, so niedriger Wald ist es. Sitzt da vor seinem Zelt und harrt der Dinge. Gut, man muss jetzt sagen, mit 99 Jahren einfach hinzusetzen und zu warten, hat Geduld. Und dann kommt Gott zu ihm. Es steht da, es kommen drei Männer, aber Abraham sieht sofort, nee, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Reisende, Gott selber ist hier. Gott selber besucht mich jetzt hier. Es sieht man daran, weil er ihn sofort ein Festmahl richten lässt und sie auch nicht mit ihr drei anspricht, sondern er spricht Gott an. Er weiß, Gott ist da. Und die beiden also Gott durch diese Engel, sagt, in einem Jahr ist es soweit. In einem Jahr wird deine Sarah den Isaak gebären. Und Sarah ist drin im Zelt. Zelt, ne, wir wissen, Zelt ist nicht schalldicht. Hört das. Was macht Sarah? Sie lacht sich schlapp. Sie lacht über Gottes Aussage. Ja, so nach dem Motto, Gott, ist doch gar nicht möglich. Schau mich doch an. Hey, 89 Jahre, unrealistisch. Doch viel zu lange dauert das Ganze schon. Wird doch nichts mehr. Ich habe doch da schon einen Kompromiss gefunden. Und wenig später wird sie dann zur Rede gestellt, sagt, nö, ich habe nicht gelacht. Dann verleugnet sie das auch noch, dass sie eigentlich in ihrem Herzen das Ganze lächerlich findet. Und wie ist jetzt Gottes Antwort drauf? Vers 14. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Kurz, prägnant, klar. Liebe Sarah, denk dran. Du hast es hier mit dem, wir haben ihn vorhin genannt, dem Allmächtigen Gott zu tun. Allmächtigen. Sollte dem irgendwas unmöglich sein? So kurz, so knapp. Jetzt führt uns die Geschichte ein bisschen weiter. Es kommt dieses Drama um Sodom und Gomorra. Lot steckt nach wie vor mittendrin. Und Abraham bekommt es mit. Was macht er? Er geht sofort hin. Sagt, Gott, ich muss mit dir handeln. Wenn 100 Gerechte drin sind, verschone die Stadt. Okay, sagt Gott, wenn es 100 sind, lass ich mit mir reden. 100, machen wir 50. Er handelt Gott runter. Letztendlich bleibt einer übrig, nämlich sein Neffe. Denn die Frau, wir wissen es alle, die hing noch an dem, was da war und zack. Salzsäule heißt es. Also Lot wird zum zweiten Mal durch Abrahams Wirken gerettet. Und jetzt ziehen sie wieder mal um, von hier oben nach unten hin, kommen in diese Region, Gerar. Ich habe schon gesagt, dort ist Abimelech gerade der, also ist wohl so wie Pharao, ist dort Abimelech der Titel eines Herrschers und der momentan herrschende Abimelech. Das ist genau dasselbe. Oh, ich meine Schwester. Also nach dieser Begegnung mit Gott, nach dieser intensiven Begegnung mit Gott, mit dieser Aussage und dann gleich wieder in die nächste Falle tappen. Schon Ding, oder? Da wird es dann eben, ich habe es gesagt, als dieses Ding auffliegt, diese Halblüge, darf er Abimelech segnen und er wird zurückgesegnet, mit Geschenken überhäuft, geht hoch. Dort begegnet ihm übrigens, da taucht dieser Melchisedek auf, der König, also Hohepriester und König von Salem, dem heutigen Jerusalem. Und der segnet ihn auch noch und Abraham gibt ihm, da taucht das auch zum ersten Mal auf, den zehnten Teil von allem, was er hat. So von einem Moment zum nächsten aus Gottes Realität wieder in den nächsten, ups, Fettnapf gestiegen. So war, so ist Abraham, wie wir ihn dort beobachten. Und trotzdem das Zeugnis, das dahinter steckt, Gottes Realität. Nichts ist Gott unmöglich. Und Gott steht, so wie Abraham nach jedem Mal, wo er irgendwo wieder daneben läuft oder nicht glaubt oder es lächerlich findet, er erneuert seine Verheißung, seinen Bund und macht es Schritt für Schritt fester. Und Abraham geht weiter, bleibt nicht sitzen. Und dann schickt er, ja, er schickt Hagar und Ismael in die Wüste, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die Hagar hat gemerkt, ha, jetzt habe ich den Sohn vom Chef und seine Frau hat noch keinen und hat sich über ihre Herren erhoben. Kurzerhand ab in die Wüste. Wäre damals in dieser Region das absolute Todesurteil? Nee, Gott sagt, ich habe meine Verheißung gegeben und das ist der Sohn dessen, auf dem die Verheißung ruht. Und deswegen auch auf Ismael. Und deswegen lässt er nicht sterben. Wir können uns nachlesen in 1. Mose 21, 9 bis 21, das erste Mal, als sie in die Wüste geschickt werden. Also die logischen, die plausiblen, die realistischen Umstände, innerhalb von ein paar Tagen zu verdursten in der Wüste, ist nicht Gottes Realität. Gott steht zu seinem Wort, zu seiner Verheißung. Wie ist meine Verheißung? Okay, das hier ist ein Symbol vielleicht für einen Lebensweg von uns. Was ist meine Verheißung? Wie ist meine Realität? Lebe ich in Gottes Realität? Oder versuche ich, Gottes Fehler zu reparieren? Ja, jetzt könnte man sagen, okay, alles ist in trockenen Tüchern. Abraham kann wieder sein Alltagsgeschäft machen. Er macht dann ja auch so den Bund mit Abimelech, da geht es, glaube ich, um Brunnen und so. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, Isaak ist ja schon längst da, oder? Isaak, der Nachkomme, also Hagar mit Ismael wird er wieder zurückgeführt, geht wieder zu Abraham zurück und dann kommt Isaak, geboren, pünktlich, das Jahr ist rum, das Gott verheißen hatte, Isaak wird geboren, wächst heran, als er dann entwöhnt ist, wird ein Fest gefeiert, wie es so üblich ist. Ne? Okay, jetzt könnte man sagen, ja, okay, jetzt alles in trockenen Tüchern, jetzt passt's ja. Dann plötzlich gibt es einen Streit zwischen Isaak und Ismael. Ne? Ismael ist ein bisschen älter und sie fangen an zu rivalisieren und sie streiten. Und wisst ihr was? Die streiten bis heute. Blutiger und heftiger denn je. Dann ist genau das, was wir sehen im Nahen Osten, was da jetzt auch passiert, was über die Welt sich verteilt. Der Streit zwischen denen, die in der Nachfolge Isaaks in der Verheißung Gottes leben und denen, die in Ismaels Nachfolge leben. Bis heute. Weil Sarah, damals noch Sarai, versucht hatte, Gottes Fehler durch einen Kompromiss zu reparieren. Ja, da muss sie wirklich gehen, damit sie noch einen Schlauch Wasser umgehängt und ein bisschen was zu essen. Und als das alles aufgebraucht ist in der Wüste, setzt sie sich hin und sagt, ich kann nicht hinschauen, wie mein Sohn stirbt. Und Gott sagt, nö, der stirbt nicht. Ich habe dem verheißen, dass er viele Völker haben wird. Ein Stammvater vieler Völker. Und plötzlich sieht sie einen Brunnen. Der hat, glaube ich, bis heute noch einen Namen, Brunnen des Lebens oder so ähnlich. Ja, und jetzt könnte man sagen, okay, Abraham, Sarah, Abraham schon über 100, Isaak, jetzt könnte es ja weitergehen und ist alles gut. Dann kommt der Hammer. Gott sagt, Abraham sagt, ja, hier bin ich. Nimm deinen Sohn, geh los, nimm Holz mit und opfere ihn mir als Schlachtopfer. Der Hammer, oder? Hey, Abraham ist über 100, Sarah knapp 100. Isaak, endlich der Erbe da, der die Verheißung weiterführt, der Stammvater dieser Völker sein soll. Und dann sagt Gott sowas: Hey, nimm deinen Sohn, diesen einen alleinigen Erben. Geh, ich zeig dir den Berg dann schon, geh darauf und opfere ihn mir. Wie würde ich da reagieren? Wie würdest du reagieren? Wenn Gott das, was über so viele Jahrzehnte und viele Tausende von Kilometer durch Höhen und Tiefen, durch Fettnäpfchen treten und Segen erfahren, durch Bestätigung der Verheißung und Verewigen des Bundes, endlich da ist. Endlich ist es da und ich sehe es und sage Gott, nun, jetzt gib's her. Jetzt gib's her. Ich möchte es haben. Was macht Abraham? Vorhin hat er ja mit Gott diskutiert. Sodom und Gomorra, ne 50, ne 30, ne 20, ne 10, ne einer. Hat richtig diskutiert und gehandelt und sagt, Gott, da müssen wir drüber reden, das geht so nicht. Was macht Abraham? Ich denke, er ist, sehen wir es mal schulisch, er steht kurz vor seinem Examen. Er hat jetzt so seine ganzen Schulaufgaben und Prüfungen absolviert und jetzt kommt sein Examen, sein Abschlussexamen. Hast du so viel Vertrauen, dass du alles hergibst, auf dem deine Hoffnung ruht, auf das du sichtbar deine Zukunft gebaut hast? Er geht, er nimmt seinen Sohn, spaltet Holz, packt es ihm auf die Schultern, nimmt zwei Knechte mit und sie marschieren los. Und als sie dann an den Berg angekommen sind, sagt ihm Gott, da oben, da sollst du einen Altar bauen und opfern. Lässt seine Knechte unten, geht mit Isaak hoch und Isaak sagt, du, Papa, wir haben Holz dabei, du hast das Feuer dabei, du hast das Schlachtmesser dabei. Sieht so aus, als würden wir jetzt hier ein Schlachtopfer bringen, aber wo ist das Lamm? Okay, Abraham sagt, naja, Gott wird uns das Lamm schon zeigen. Und da baut er den Altar da oben und legt das Holz drauf. Dann heißt es, er bindet seinen Sohn, wie man es macht, ein Tier, das geschlachtet wird, wird auch festgebunden, nimmt dieses Messer, dieses Schlachtmesser in die Hand, hebt es auf und, also ich weiß nicht, wie man sich fühlt, was für Gedanken in ihm gehen, was für Muskeln angespannt sind und er hebt und muss hier seinen Sohn, den einzigen, auf dem die ganze Hoffnung, die ganze Verheißung ruht, soll er jetzt töten, soll er ihn umbringen als Schlachtopfer. Und ich kann es nicht nachempfinden, was in ihm vorgegangen ist. Ich kann es nicht. Und im allerletzten Moment sagt Gott, halt. Jetzt hast du deine Prüfung bestanden. Jetzt weiß ich's. Du liebst mich über alles, weil du bereit gewesen bist, diesen einen, deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, das Wichtigste in deinem Leben, mir zu opfern. Und dann sehen sie dort im Gebüsch einen Widder, sagt, nimm den, opfere ihn. Und das macht er. Wie würde ich in so einer Situation reagieren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und durch diesen Widder, durch dieses Lamm werden wir wieder hingewiesen, es ist Opfer. Jesus hat geopfert werden müssen. Und Gott segnet Abraham erneut. Er sagt, jetzt ist gut. Gott sagt wörtlich dort im Vers 16, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Examen bestanden. Denn solchen Glauben, in der Geschichte geht es noch weiter. Ja, wir wissen es dann, Isaak, zum jungen Mann inzwischen herangewachsen, sagt Abraham zu seinem Knecht, komm, such eine Frau, und zwar hier, bei unseren Leuten. Er soll keine Fremde heiraten. Und da findet er Rebekka. Aber das ist eine andere Geschichte. Die können wir vielleicht zur anderen Zeit mal hören. Glauben. Glauben ist das Thema, das wir aus Abrahams Geschichte lernen. Glaube, es gibt, wir können es lesen, Hebräer 11, Vers 1, ist so eine Definition, was Glauben ist. Sag ich mal, das ist die Theorie. Die steht am Anfang. Was ist Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist die Theorie. Aber Abraham, der hat die Praxis gelebt. Und die Schule der Praxis durchgelebt. Der Gott, der sagt, bei mir ist nichts unmöglich. Ich bin der Allmächtige. Der will alles, was er uns verheißen hat, auch wahr werden lassen. Darum können wir jetzt die vorletzte Folie, also zwei überspringen. Noch eine? Genau. Hebräer, Hebrew 11, Vers 1, the definition of faith, belief. Wie ist mein Verständnis von Glaube, meine Glaubenserfahrung? Was hat sich durch Glauben bei mir in der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, seit ich gläubig geworden bin, verändert? Wir haben gesehen, Abraham ist in Bewegung gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, topografisch über tausende Kilometer. Und welche Schritte habe ich aus Glauben, aus der Verheißung heraus, die mir Gott gegeben hat, gemacht? Bin ich immer noch der, der Kompromisse eingeht, der sagt, Gott, ich repariere das schon, damit es gut wird, weil du hast das jetzt nicht alles gesehen. Will ich einsteigen in eine Glaubensschule und Glaubenserfahrungen bis hin zum Examen, so wie Abraham? Und ich wünsche mir, denke mir, dass wir dafür beten. Die Verheißung uns nochmal vor Augen führen. Ich denke, jeder von uns hat eine Verheißung von Gott. Ein Wort, ein Ziel. So wie das Land Kanaan und dieses Reichsein an Nachkommen und alle durch ihn gesegnet. Wir sind auch durch ihn gesegnet. Wir sind mit drin in dieser Verheißung, in diesem Segen Gottes. Und vielleicht nehmen wir uns jetzt im Anschluss ein paar Minuten Zeit, kurz darüber nachzudenken, was Gott mit mir vorhat, wo er mich hinführen will, wo ich noch völlig neben der Spur stehe. Ich hoffe nicht, dass die Prüfung des Examens so heftig wird, wie das bei Abraham, weil echt, ich kann es mir bei mir nicht vorstellen, wie ich reagieren werde. Dass durch uns dieser Segen des Abrahams, Gottes Segen, der durch Abraham in diese Welt hineinfließt, durch uns weiterfließt. Dass wir in dieser Verheißung alle Völker seien gesegnet durch ihn, bleiben und leben. Amen.